Ich bin jetzt ist uns neulich aufgefallen, seit mehr als 2 Jahren hier in Oberhausen. Für die, die es nicht wissen, ich komme eigentlich aus dem Süden Deutschlands. Ich bin Schwabe und ich sag mal ganz vorsichtig, ich habe gemerkt, es gibt schon ein, zwei Unterschiede zwischen uns und den Leuten, die hier wohnen, besonders was den Ton und den Umgang miteinander angeht. Und besonders ist mir das aufgefallen im Straßenverkehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier grundsätzlich mehr los ist als da, wo ich herkomme, aber ich habe hier ganz schnell gemerkt, dass hier ein ganz anderer Ton und ein ganz anderes Tempo gefahren wird. Als ich noch relativ neu hier war, mich nicht so gut auskannte und ich muss auch sagen, ich bin nicht der schnellste Fahrer, aber ich bin in der 50er-Zone und ich bin 40 gefahren. Ihr wisst schon, was kommt. Ihr wisst schon, was kommt, ne? Wo auch der hinter mir mich ganz freundlich und ganz dezent darauf aufmerksam machen wollte und extra so dicht rangefahren ist, dass er fast auf meiner Rückbank saß und unter dem schönen Klang seiner Hupe mir ganz freundlich darauf aufmerksam machte: Das ist ein Gaspedal, kein Dekoartikel. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, wenn euch das begegnet, ob ihr euch schon so dran gewohnt habt. Aber bei mir hat das echt was ausgelöst. Also im ersten Moment Stress. So, da ging der Puls ordentlich hoch. Und es hat auch erstaunlicherweise nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt besser oder schneller fahren würde. Also wenn ihr mal hinter mir fahrt und ich bin euch zu langsam, müsst ihr anders kommunizieren. Was aber auch in mir vorkam, war wie ein Reflex, dass ich sofort was zurückrufen wollte. Sofort kontern und was dem anderen denn einfallen würde, so zu reagieren und so mit mir umzugehen. Und ich merke, das geht mir nicht nur im Straßenverkehr so, sondern wenn mir jemand Unrecht tut, jemand, der immer zu spät kommt, damit kann man mich auch ganz besonders gern ärgern, wo dieser Gedanke dann auf einmal in mir aufkommt: Beim nächsten Mal komme ich jetzt mal auch zu spät, damit du mal ganz genau merkst und spürst, wie sich das anfühlt. Das Thema, was wir uns heute anschauen wollen, worum es heute geht, ist Vergeltung. Den anderen spüren lassen, was wir von ihm halten, was er uns angetan haben. Es geht um die Frage: Wie gehst du damit um, wenn du verletzt wurdest? Was löst das in dir aus, wenn dir jemand Unrecht antut? Lass uns zusammen den Text lesen aus Matthäus. Die Verse 38 bis 42. Ihr wisst, dass es heißt: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: Setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vors Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihn auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib den, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Klingt irgendwie ziemlich hart, wenn wir das so hören. Fast wie eine Einladung zur Rache. Aber wir wollen jetzt zu Beginn ein bisschen reinsteigen in die Kultur damals, wo dieses Gebot geschrieben worden ist, in diese Zeit. Und dann werden wir ganz schnell merken, dass es hier nicht um ein Rachegesetz geht, sondern eigentlich um ein Gebot, ein Gesetz, was Gott gegeben hat, was zum Schutz gedacht war. Bevor Gott im zweiten Buch Mose dieses Gebot dem Volk Israel gibt, sah Vergeltung nämlich ganz anders aus. Und wir lesen eine erste Geschichte davon in 1. Mose 4 von einem Mann namens Lamech, der sagt: Ich töte jeden Mann, der mich auch nur verwundet. Wenn mir jemand etwas antut, dann werde ich es ihm 7-mal, 70-mal zurückzahlen. Eine kleine Verletzung und eine völlig überzogene Vergeltung. Und das war damals gar nicht so unüblich. Wenn mich jemand verletzt hat, dann muss ich meine Ehre wiederherstellen. Und zwar mit einem Gegenschlag, der mindestens genauso heftig, besser noch stärker ist als das, was mir angetan wurde. Und in so eine Kultur, in so einen Umgang miteinander, wo Ehre und Ansehen auch nochmal anders wichtig war als bei uns im Westen, gab Gott dieses Gebot, Auge um Auge. Aber seine Intention war klar, nicht um Rache zu ermöglichen, sondern Rache zu begrenzen. Er wollte sicherstellen, dass die Strafe dem Schaden angemessen ist und dass der Schaden ersetzt wird, nicht mit Gegengewalt, sondern meistens durch Geld oder Materialien. Wo Gott eine Leitplanke einlegt, um die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt zu stoppen. Doch selbst viele hundert Jahre später, zur Zeit Jesu, sah die Praxis oft ganz anders aus. Das Gesetz, das eigentlich schützen wollte, wurde benutzt, um persönliche Rache zu rechtfertigen. Die Menschen sagten, du hast mir wehgetan, also tue ich dir weh, steht doch im Gesetz. Und das Gebot, das Grenzen ziehen sollte, was dieses Thema angeht, wurde zu einem Werkzeug für private Vergeltung. Aus Streit wurde Rache, aus Rache wurde Gegenschlag, aus Gegenschlag wurden über Generationen laufende Fäden. Und genau in diese Kultur, genau in diese Welt spricht Jesus hier hinein. Und auch wenn wir jetzt tausende Jahre später leben und in einer anderen Kultur, bleibt die Frage dieselbe. Was macht es mit mir, wenn mich jemand verletzt? Wenn dem Schwaben wieder zu dicht aufgefahren wird und er ohne Grund angehupt wird? Wenn sich an der Kasse vorbeigedrängelt wird? Wenn uns ein Kollege patzig was gegen den Kopf wirft? Wenn der Chef uns ungerecht behandelt? Wenn wir bloßgestellt werden? Wenn jemand anders die Lorbeeren für unsere Arbeit einheimst, wo vielleicht eine vertraute Information einfach weitergegeben wird. Ein Satz des Partners, der dich trifft, eine kleine Spitze, eine Bemerkung, die du nicht so schnell wieder loswirst. Wenn du hörst, wie jemand anders schlecht über dich redet und ja, sogar in der Gemeinde passiert das, wo du ganz viel Zeit und Herzblut investierst, und das Einzige, was du zu hören bekommst, ist Kritik. Oder du wirst übergangen, nicht gefragt und übersehen. Was macht das mit uns? Es tut weh. Es ist ein Schmerz, mehr innerlich als äußerlich. Und auf diesen Schmerz folgt dann ganz schnell die Wut. Wie konntest du mir das antun? Wie konntest du so mit mir umgehen? Und dann ganz schnell dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, nach einem Ausgleich. Und das ist nicht neu. Wir haben gesehen, schon die ersten Menschen ging es genauso. Warum? Gott hat uns geschaffen. Und als er uns geschaffen hat, hat er in uns die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Ausgleich, nach Wiederherstellung und Ordnung in uns hineingelegt. Das ist der Grund, warum es uns nicht in Ruhe lässt, wenn uns Ungerechtigkeit, wenn uns Unrecht begegnet oder wenn wir sehen, wie andere ungerecht behandelt werden. Der große Unterschied aber zu Gott und seiner Gerechtigkeit, wie wir nachher auch sehen werden, ist die Art und Weise, wie mit diesem Schmerz und dieser Ungerechtigkeit umgegangen wird. Vergeltung, die aus einem Schmerz folgt, ist nicht etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Vergeltung sagt, du hast mir wehgetan, also sollst du spüren, wie sich das anfühlt. Bei uns heute wird Vergeltung selten mit Fäusten oder Blutrache ausgetragen, aber sie ist genauso präsent wie damals vielleicht in anderen Formen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo jemand, der etwas in unseren oder in den Augen einiger anderen etwas Falsches tut, gecancelt wird. Wo auf einmal ein riesiger Shitstorm ausbricht, die Person ausgegrenzt wird, ihr Ruf zerstört wird. Du hast einen Fehler gemacht, du sollst weg. Wo es keinen Raum mehr gibt, darüber zu sprechen, Fehler einzugestehen, sich zu entschuldigen. Nein, diese Person muss weg. Und ganz besonders erleben wir das in den sozialen Medien. Schon 2018 hat der damals noch deutsche Nationalspieler Mesut Özil ein Foto gepostet, zusammen mit dem türkischen Präsident Erdogan. Und was vielleicht politisch fragwürdig ist oder worüber man diskutieren kann, das löste einen derartigen Shitstorm aus mit Beleidigung bis hin zu Morddrohungen, sodass er selbst sich auch aus der Nationalmannschaft zurückzog. Wo erleben wir das in unserem Alltag? Wo wir uns von unserem Partner vielleicht unfair behandelt fühlen, wo uns etwas verletzt hat und wir ihm gegenüber kühl werden. Soll er doch mal sehen, wie das ist. Wenn uns Freunde verletzen und als Reaktion der Kontakt erstmal abgebrochen wird. Oder der Kollege, der uns hat hängen lassen, über den wir anfangen, schlecht zu reden, seinen Ruf zu schädigen. Oder wo in der Gemeinde mich jemand verletzt hat und du beginnst, ihm aus dem Weg zu gehen, du sagst, ich arbeite jetzt nicht mehr mit, sollen die doch mal sehen, wie die ohne mich zurechtkommen. Vergeltung will ausgleichen, aber ganz selten trifft es das Ziel. Vergeltung verletzt, so wie wir verletzt wurden, und es lässt uns feststecken in einen Kreislauf von Verletzung. Und auf Verletzung folgt Wut, darauf folgt Rache und wieder eine neue Verletzung und wieder eine neue Rache. Es ist ein Streben nach Gerechtigkeit, was sich vielleicht kurz ganz gut anfühlt, aber keinen Frieden schafft. Und wo am Ende niemand mehr genau weiß, wer eigentlich angefangen hat, aber ein riesiger Schaden angerichtet wurde. Gandhi hat einmal gesagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind. Vergeltung macht niemanden heil, sondern sie zieht uns immer tiefer hinein in den Kreislauf von Verletzung. Und in diese Welt damals, wie auch in unsere Welt heute, spricht nun dieser Text hinein. Und Jesus kommt und er zeigt uns einen ganz anderen Weg auf, einen Weg, den den Menschen damals, die das gehört haben, aber die auch uns, wenn wir den Text heute lesen, vielleicht im ersten Moment irritiert. Er sagt, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch Böses antut. Und jetzt führt er vier Beispiele auch aus dem Alltag der Menschen damals aus. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Die linke Hand galt damals zur Zeit Jesu als unrein. Damit wurde Hygiene und so betrieben. Also die meisten Menschen waren Rechtshänder. Und wenn jemand einem mit rechts auf die rechte Wange schlägt, dann geschah das meistens mit dem Handrücken. An dieser Stelle bräuchte ich mal einen Freiwilligen, um das mal eben vorzubereiten. Danke dir. Bei dieser Art von Schlag ging es viel weniger um die Verletzung, um den Schmerz, der dadurch entsteht, sondern vielmehr war es eine Demütigung des anderen. Es war ein Ausdruck der Überlegenheit. So schlug nur ein Herr seinen Sklaven. Oder damals, die Israeliten waren damals unter der Herrschaft der Römer, so schlugen die Römer die Juden. Sie nutzten ihre Macht aus, um die, die unter ihnen standen, zu demütigen und ihnen zu zeigen, dass sie auch da unten sind. Und Jesus sagt, wenn dich jemand so tief demütigt, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Und im nächsten Beispiel sagt er, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Die Kleidung der Menschen bestand damals aus einem Untergewand und einem Obergewand und per Gesetz durfte ein Gläubiger, jemandem, der ihm was schuldet, einem Armen, den Mantel als Pfand wegnehmen. Aber es war gesetzlich geregelt, dass dieser Mantel vor Sonnenuntergang wieder zurückgegeben wird aus Schutz vor Kälte. Und Jesus sagt hier, wenn dich jemand vor Gericht zehrt und dir alles nehmen will, sogar den Mantel, dann gib ihm sogar noch mehr, als das Gesetz eigentlich verlangt. Und auch im nächsten Beispiel fährt er fort, und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Die römischen Soldaten hatten damals das Recht, Zivilisten zu zwingen, ihr Gepäck oder andere Dinge für sich tragen zu lassen. Auch ein Ausdruck von Macht. Sie durften es aber nur eine Meile tun. Das war gesetzlich so geregelt. Und Jesus sagt, wenn euch sowas begegnet, wenn ihr so ausgenutzt werdet, dann geht sogar noch eine weitere Meile. Und im letzten Beispiel, gib den, der dich bittet und weist den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Zur Zeit Jesu gab es sehr viele Arme, die auf Almosen angewiesen waren. Und Jesus fordert auf, gib, sei großzügig, unabhängig vom Anspruch des anderen. Was will Jesus den Menschen damals, was will Jesus uns heute sagen? Die andere Wange hinhalten, den Mantel auch noch geben, eine Meile zu gehen, zu spenden. Heißt das, ich soll mir alles gefallen lassen? Dass ich immer nachgeben soll, dass ich überhaupt keine Grenzen mehr aufziehe? Ich glaube nicht, dass Jesus das hier meint. Jesus fordert uns nicht hier dazu auf, alles mit uns machen zu lassen. Ungerechtigkeit einfach hinzunehmen. Und wenn wir auf sein Leben schauen, dann sehen wir, dass Jesus auch niemand war, der einfach so klein beigegeben hat. Ganz im Gegenteil, immer wieder konfrontierte er diejenigen, die sich ungerecht verhalten. Er ruft sie zur Verantwortung. Jesus sagt selbst, ich bin gekommen, um Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Er ist gekommen, um da aufzuzeigen, wo Menschen andere ungerecht behandeln. Und wo er das tut, da macht er das meistens ganz schmerzhaft deutlich. Und auch uns fordert die Bibel dazu auf, bei Ungerechtigkeit nicht zu schweigen. In Jesaja 1,17 heißt es, lerne Gutes, suche das Recht. Oder in Matthäus 18, wo es selbst in unserer Gemeinde wir dazu aufgefordert sind, wenn sich jemand anders ungerecht verhaltet, dass wir hingehen sollen und mit ihm darüber zu sprechen. Jesus geht es hier ganz und gar nicht um Passivität. Sogar, ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Nachgiebigkeit und die Augen zu verschließen vor Unrecht gefährlich ist. Wenn wir Unrecht nicht benennen, wenn wir nicht darauf reagieren, werden Täter geschützt und Opfer bleiben allein und ungehört. Und wir haben einen Gott, der gerade für die Verletzten und Unterdrückten und für Gerechtigkeit einsteht. Auch für uns in der Gemeinde ist es wichtig, die Augen nicht zu verschließen. Wir haben in der Gemeinde ein Schutzkonzept, was genau dafür konzipiert worden ist, um darauf aufmerksam zu machen, hier bleibt Unrecht nicht ungesehen. Wer mehr dazu wissen will, nur mal eine kleine Einladung, nächste Woche Sonntag bei der Gemeindeversammlung werden wir dann noch weiter drüber sprechen. Auch in unserem Text sehen wir keine Passivität, sondern ganz im Gegenteil. Jesus gibt uns einen Auftrag, eine Aktivität auf. Halte die Wange hin, gib das Obergewand, laufe noch eine Meile. Was Jesus hier meint, glaube ich, ist kein stilles Erdulden, sondern mutige Liebe, die das Böse nicht spiegelt, aber auch nicht duldet. Er sagt, vergelte nicht, reagiere anders. Durchbrich diesen Kreislauf von Schmerz und Gewalt, indem du nicht zurückschlägst, sondern einen Schritt weiter gehst, als das, was der andere erwartet von dir, dass du tust. Dass du die andere Wange hinhältst, anstatt es ihm heimzuzahlen. Dass du großzügig bist, anstatt an dem festzuhalten. Dass du freiwillig die zweite Meile gehst, obwohl du eigentlich nur eine müsstest. Wenn wir die Bergpredigt lesen, und wir haben uns in den letzten Wochen immer wieder mit der Bergpredigt beschäftigt, dann sehen wir, dass es Jesus nicht in erster Linie um unser Handeln geht, sondern Jesus setzt immer viel tiefer an unserem Herz. Annette hat es vorhin in dieser Geschichte so schön zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, auch in unserem Text geht es Jesus viel weniger darum, wie wir handeln, wenn uns Unrecht begegnet, sondern ihm geht es vielmehr darum, was uns antreibt, was uns bewegt, wenn uns sowas passiert. Denn jede Verletzung, die wir anderen zufügen oder die uns zugefügt wird, trägt eine Botschaft in sich. Sie sagt etwas aus, was meistens viel nachhaltiger wehtut als vielleicht der körperliche Schmerz. Der Schlag auf die Wange tut vielleicht im ersten Moment weh, aber die Demütigung, den Missbrauch von Macht, der hier geschieht, der geht noch so viel tiefer. Er sagt uns, du bist weniger wert als ich. Du zählst nicht, du bist falsch. Und das trifft uns in unserem Herzen, in unserer Würde, in unserer Identität. Und ich glaube, deswegen reagieren wir auch so stark darauf, wenn uns so etwas begegnet. Nicht, oder auch, weil wir Gerechtigkeit wollen, aber auch, weil wir unseren Wert wiederherstellen wollen. Aus eigener Kraft. Wenn du mich klein machst, dann mache ich dich klein, damit ich wieder oben bin. Wenn ich es dem anderen heimzahle, dann versuche ich wieder die Kontrolle darüber zu gewinnen, wer ich bin, weil wir unseren Wert, unsere Identität von dem abhängig gemacht haben, was wir haben, wie wir von anderen gesehen werden, wie wir von anderen behandelt werden, wie uns andere begegnen. Das Gefährliche aber daran ist, wenn wir unseren Wert davon abhängig machen, wie andere uns behandeln, wie andere mit uns umgehen, dann geben wir ihnen die Macht, uns zu definieren und wir werden Gefangene ihrer Worte, ihrer Launung und ihrer Verletzung. Und das Tragische ist, wir machen uns abhängig, unseren Wert und wer wir sind, von Menschen, die selbst ringen, die selbst Kämpfe haben, die selbst ihre blinden Flecke haben. Menschen, die uns gar nicht die Bestätigung geben können, nach der wir uns eigentlich sehen. Und genau hier bei dieser Frage, wer bestimmt meine Identität? Wer bestimmt meinen Wert? Macht Jesus hier seinen Punkt. Er sagt, deine Würde, das, was du bist, hängt nicht davon ab, wie Menschen dich behandeln und dir begegnen, sondern es ist Gott, der dir deine Würde und deine Identität gibt. Und wenn ich dem, der mir auf die rechte Wange schlägt, auch noch die andere hinhalte, dann sage ich, du kannst mich demütigen, aber du kannst mir nicht meine Würde nehmen. Meine Würde, das, was ich bin, hängt nicht davon ab, wie du mich behandelst. Und egal, wie oft du mich demütigst, egal, wie klein du mich machst oder versuchst, mich runterzumachen, ich weiß um meinen Wert. Denn der Einzige, der über meinen Wert bestimmt, ist Gott allein. Und er sagt über mich, dass ich sein geliebtes Kind bin. Er hat mich mit seinen eigenen Händen geformt. Er sagt, ich habe dich wunderbar gemacht. Das ist mein Wert. Und das ist ein Wert, den uns niemand und nichts nehmen kann. Und wenn ich mein Hemd und auch noch meinen Mantel dazugebe, dann zeige ich, dass egal was mir genommen wird, egal wie viel materiellen Besitz ich verliere, Gott ist es, der mich versorgt. Gott ist derjenige, der mein Leben in seiner Hand hält, der mich trägt und er ist meine Sicherheit. Meine Sicherheit habe ich in Gott und nicht in dem, was ich habe oder was mir genommen wird. Ich habe alles, was ich brauche bei Gott, unabhängig von meinem Besitz. Und wenn ich statt einer Meile zwei gehe, dann zeige ich, dass mein Herz dadurch nicht gebrochen ist, weil ich weiß, ich bin frei, obwohl ich verletzt werde. Ich bin nicht von Angst gesteuert, sondern ich bin mutig, weil ich weiß, ich habe einen Gott an meiner Seite. Du kannst mein Herz nicht brechen, weil Gott genau dort zu Hause ist. Und wenn mich jemand um etwas bittet, dann bin ich frei zu geben, weil mein Vater im Himmel so großzügig ist. Und ich kann geben, weil ich weiß, Gott lässt mich nicht im Stich, er versorgt mich. Das ist die unfassbar schöne und befreiende Botschaft unseres Glaubens. Ich kann auf Hass mit Liebe antworten. Aber trotzdem merke ich in meinem Leben, dass das oft leichter gesagt ist als getan. Dass diese Wahrheit ich ganz leicht mit meinem Mund aussprechen kann, vielleicht auch mit meinem Verstand greifen. Aber wie sieht es mit unserem Herzen aus, wenn wir verletzt werden? Und ich merke, wie schnell mir ein böses Wort einfach rausrutscht. Wie schnell ich konter, wenn mir jemand blöd kommt oder wie wenn ich auf Wut mit Wut antworte. Jesus fordert hier uns zu etwas heraus, was total entgegen dem geht, was wir in der Welt leben, wie wir hier miteinander umgehen. Er stellt alles auf den Kopf. Wie können wir es schaffen, so zu leben, wie er es uns hier vorgestellt hat? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Jesus selbst ist hier auf unsere Erde gekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat auch ein Leben gelebt wie wir. Und wir lesen davon, wie er geschlagen wurde, wie er gedemütigt wurde, weil Menschen ihn niedermachen wollten. Und er lässt es zu, weil er weiß, mein Wert liegt bei meinem Vater. Der sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist seine Identität. Und vor der Kreuzigung wurde er gezwungen, sein eigenes Kreuz, den Weg nach Golgatha zu tragen. Und er trug es die Meilen. Und ihm wurde das Hemd und das Obergewand genommen. Und er stand dort nackt, total ausgeliefert und gedemütigt. Aber er trug die Schande, weil er wusste, wer er in Gottes Augen ist. Und er gab alles, was er hatte, sogar sein Leben, ohne etwas dafür zu verlangen. Einfach für uns, weil er uns liebt. Es ist eine Liebe, die diesen Kreislauf der Zerstörung der Macht durchbricht. Eine Liebe, die den Hass und all die Verletzungen, die in dieser Welt geschehen, die mir, die dir angetan wurden, auf sich nimmt. Und er tat es für dich und er tat es für mich, für all die Verletzten. Und anstatt mit Wut und Zorn zu reagieren auf die Bosheit der Menschen, auf uns, die wir ihm immer wieder den Rücken zukehren, reagiert er nicht so, sondern das Letzte, was er ruft, während er im Sterben ist, ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus vergeht nicht, Jesus vergibt. Und ich glaube, je mehr wir uns das sagen, je mehr wir das lesen in der Bibel, je mehr wir das verinnerlichen, was Jesus hier für uns getan hat, desto mehr verändert es uns in unserem Leben, wie wir damit umgehen, wenn uns Verletzung begegnet. Dass unsere Würde, unsere Identität nicht von jemand anderem abhängig sind, sondern nur von Gott allein. Und so können wir verwundbar sein. Und das wird nicht ausbleiben in dieser Welt. Aber ich kann verwundbar sein, ohne innerlich zu zerbrechen. Ich muss nicht zurückschlagen, ich darf anders reagieren. Jesus bietet uns hier einen neuen Weg an, wie wir mit Verletzungen, die uns begegnet, umgehen können. Wie wir mit unserer Reaktion ein Spiegel von seiner Liebe selbst sein können. Wie wir diesen Kreislauf von Verletzung und Wiederverletzung durchbrechen können und Frieden in diese Welt bringen können. Ganz am Anfang der Bergpredigt sagt er, selig sind die Armen, selig sind die Trauernden, selig sind die Verfolgten, selig sind denen, die Unrecht passiert. Freut euch, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Das ist Gottes Zusage an uns. Das ist Gottes Hoffnung, die wir haben, an die wir glauben. All das Leid, all die Wunden, all die Ungerechtigkeit, die uns passiert, all das hat nicht das letzte Wort, sondern am Ende steht sein Frieden. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir das, was wir gerade gehört haben, vielleicht in